aktuell habe ich noch eine Variante, nur dass ihr das einfach auch noch durchdenken könnt für euch, falls es für euch passt. Die ist nämlich ein bisschen unkonventionell. Und zwar streue ich mit Heu ein. So, jetzt werden einige von euch sagen so, was? Okay, ich erkläre es. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Herzlich willkommen, ihr lieben Pferdegesundheitsmäuse, zu Podcast-Folge Nummer 38. Heute werde ich ein bisschen aus dem Reha-Nähkästchen plaudern und habe aber natürlich auch einige belastbare Daten, also Ergebnisse aus Studien für euch dabei. Und es geht um das Thema Bodenbelag bzw. Einstreu. Und ich würde da mit euch jetzt gleich alles mal so ein bisschen durchgehen, was es so auf dem Markt gibt. Aber zuallererst möchte ich nochmal einen ganz, ganz lieben Gruß meine allerliebsten Atempauis senden. Die haben nämlich zu dieser Folge mal wieder ein bisschen unterstützt und ich habe sie so nach ihren Erfahrungen zum Thema Einstreu befragt und ihr könnt euch echt drauf verlassen. Also die Atempauis, das ist so eine Gruppe von einfach super duper Pferdebesitzern, die so richtig mit Herz und Verstand sich um ihr Pferd kümmern. Und von daher ist es wirklich so, dass ich total gerne auch mal selber so in die Gruppe frage, hey, was ist denn da so euer Erfahrungswert? Weil ich weiß, ich kriege einfach nur super fundierte, brauchbare Antworten. Und es war auch dieses Mal wieder so. Also vielen, vielen lieben Dank, meine lieben Atempauis, dass ihr mich immer mal wieder so ein bisschen auch für meine Podcast-Folgen unterstützt, wenn es so darum geht, Erfahrungswerte zu sammeln. Und von daher werde ich jetzt heute die einzelnen Einstreuarten durchgehen und werde euch immer so ein bisschen sagen, was ist meine Erfahrung aus dem Reha-Betrieb, also so ganz konkret mit verschiedenen Erkrankungen von Pferden, welche Einstreu oder welcher Bodenbelag ist da wofür geeignet oder wofür auch nicht. Und ich werde euch ein bisschen sagen, was sind die Erfahrungswerte so in den Atempauis, weil wir da einfach halt echt, dadurch, dass es wirklich eine große Gruppe ist mit vielen Pferdebesitzern, kriegen wir da ordentlich was an Erfahrungswerten zusammen. Und ich werde euch eben so ein bisschen erzählen, was ist in Studien so rausgekommen. Ich war echt ein bisschen selber überrascht, als ich mir jetzt so gedacht habe, in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge, okay, warte mal, lass mal so durchgehen. Was gibt's denn überhaupt alles für Einstreuarten? Es gibt echt eine Menge. Also es gibt echt inzwischen richtig viel. Und ich würde deshalb jetzt mal so ein bisschen bei den Klassikern starten, weil ich erinnere mich noch genau, als ich mein erstes eigenes Pferd hatte, da sah das echt anders aus. Da war eigentlich der gesamte Stall mit Stroh eingestreut und es gab so einzelne, die aus irgendwelchen wichtigen Gründen Sägespäne hatten. Und ansonsten gab es echt gar nichts anderes. Und heutzutage sieht es echt anders aus. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen die Qual der Wahl. Und man ist dann natürlich als treusorgende Pferdemutti oder treusorgender Pferdepapi oft so, oh Gott, was ist denn jetzt das Allerbeste für meinen Liebling? Und deshalb gucken wir uns das jetzt alles mal an. Also wir starten mal beim Stroh. Und ich fange jetzt mal damit an, für welche Pferde oder in welchen Situationen ich Stroh bei mir im Reha-Betrieb verwende. Gar nicht. Es ist tatsächlich so, ich habe eigentlich keinen einzigen Vorteil von Stroh gefunden gegenüber anderen Einstreuarten, aber dafür Nachteile. Ich werde das jetzt nochmal so ein bisschen spezifizieren, weil es gibt noch eine kleine Einschränkung oder Ausnahme. Also letztendlich ist es bei Stroh so, Stroh ist relativ bequem, ist aber gar nicht so easy zu misten. Also es ist so vom Saugverhalten und auch vom Ammoniak-Bindeverhalten, würde ich mal sagen, so mittelmäßig. Also gibt Schlechteres, gibt aber eben auch Besseres. Und es bringt einfach so ein bisschen den Nachteil der unkontrollierten Futteraufnahme mit sich. Das muss jetzt nicht für jedes Pferd gelten, ne? Also es gibt genau auch Pferde, die Stroh wunderbar vertragen, die einfach eine angemessene Menge snacken, wenn sie da in der Box oder im Stall stehen. Und für die ist es wunderbar geeignet. Also man muss jetzt da nicht in Panik verfallen, wenn das Pferd mit Stroh eingestreut ist. Aber in so einem Reha-Betrieb gibt es natürlich auch Kandidaten, die das unkontrolliert fressen. Und das heißt, gerade für alle, die so ein bisschen mit Magen-Darm-Schwierigkeiten kommen, ist es nicht geeignet, weil diese unkontrollierte Strohaufnahme da einfach so einen unsauberen Faktor reinbringen kann in die Reha. Das heißt, tendenziell könnte es vielleicht geeignet sein für sehr leichtfutterige Pferde. Hier ist es aber so, dass ich Stroh, wenn ich es eben als Futterstroh verwende, eigentlich anders verwende, nämlich nicht so hier bitte, all you can eat, weil dann besteht bei diesen Pferden schon auch die Gefahr, dass die sich halt einfach da viel zu viel einverleiben, sondern ich mache das dann eher so, dass ich das Stroh mit Heu gemischt in Slowfeedern anbiete. Damit habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen, aber mit eher so Heu rationiert und dann Stroh zur Verfügung, das muss man sich schon gut überlegen, ob das eben klappt. Das muss man im Zweifelsfall einfach gut im Blick behalten, auch bei sehr leichtfutterigen Pferden. Deshalb auch wieder für einen Reha-Betrieb nicht ganz so geeignet. Ja, und somit, ja, für die atemwegserkrankten Pferde fällt Stroh eigentlich auch aus, weil es halt sehr stark milbenbelastet ist und auch einfach grundsätzlich so Staubpartikel bildet, die nicht einatmen sollen. Ja, das heißt, dadurch ist es einfach für viele Grunderkrankungen so ein bisschen eher nachteilig. Was man aber sagen muss, Pferde mögen das unheimlich gerne als Einstreu. Also das heißt, die schlafen unheimlich gerne da drin. In diversen Studien konnte das schon gezeigt werden, dass Stroh im Vergleich zu anderem Einstreu bevorzugt wurde von den Pferden. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also zu mir kommen ja auch viele Pferde mit Schlafdeprivation und ich habe es jetzt noch nie gebraucht. Also ich würde es aber im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt wirklich so einen Kandidaten habe, wo ich sage, Mensch, der hat echt Schlafmangel, Schlafentzug, Probleme sich hinzulegen, dann würde ich es im Hinterkopf behalten. Aber tatsächlich habe ich es einfach noch nie gebraucht. Also ich habe dann letztendlich immer durch andere Systeme die Liegesituation so hingekriegt, dass auch die Pferde mit Schlafdeprivation gut schlafen konnten. Und von daher, wie gesagt, musste ich jetzt eigentlich noch nie auf Stroh zurückgreifen, aber würde es eben in diesem Fall im Hinterkopf haben, weil es sich eben in Studien schon gezeigt hat, dass es einfach letztendlich super bequem ist. Dann der zweite Klassiker sozusagen ist Holzspäne oder auch Sägespäne, Sägemehl. Das sind so ein bisschen die Begriffe, die für diese Holzvarianten verwendet werden. Diese Art von Einstreu kann tatsächlich so eigentlich für alle Pferde geeignet sein. Also ich hatte schon Phasen, wo ich wirklich komplett alle Pferde damit eingestreut habe, weil das für verschiedene Erkrankungen vorteilig sein kann. Hier ist es so, dass das einfach total stark aufs Produkt ankommt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel das Glück, ich hatte einfach eine Zeit lang ein Produkt aus der Umgebung, welches wirklich perfekt vom Feuchtigkeits-, also vom Restfeuchtegehalt war. Das heißt, es war 0,0 staubig, es war komplett naturbelassen, also keine Schadstoffe irgendwie drin. Wir haben sowieso ein System, wo wir jeden Tag alles komplett ausmisten. Von daher war das bei uns auch eben vom Stallklima total super. Was man nämlich sagen muss, diese Hobelspäne, je nachdem so ein bisschen wie groß die sind und wie dann auch das Saugverhalten ist, können die schon eine höhere Ammoniakbelastung mit sich bringen im Vergleich zu anderen Einstreuarten. Das heißt, das muss man einfach gut im Blick behalten. Hängt eben davon ab, wie groß ist die Oberfläche von den einzelnen Holzteilchen, wie dünn sind die, wie dick sind die, wie saugfähig sind die, wie ist die Restfeuchte da drin. Und wenn man sich da nicht sicher ist oder gerne sicher gehen möchte, dann gibt es da auch die Möglichkeit, das zu messen. Und zwar, also man kann generell eben den Ammoniakgehalt in der Atemluft messen. Da gibt es Möglichkeiten, dass man sich so Teststreifen kauft. Also die könnt ihr einfach im Internet bestellen. Ich würde da mal so googeln, Ammoniak-Teststreifen Stallluft oder Ammoniak-Teststreifen Luft, weil man muss nämlich gucken, es gibt auch so Teststreifen für Wasser und die funktionieren dann nicht für die Stallluft. Ja, die sind ein bisschen anders konzipiert, sodass die für Luft da geeignet sind. Das heißt, meistens kann man da so eine Rolle kaufen, wo man dann wirklich so 100 Anwendungen oder so machen kann. Also das reicht dann echt eine Zeit lang. Man kann sich da so 2-3 Zentimeter lange Streifen abreißen. Dann werden die so ein ganz kleines bisschen mit sauberem Wasser benetzt. Also kann man einfach zum Beispiel das saubere Wasser aus dem Tränkebottich nehmen oder so von den Pferden. Einfach so ein Tröpfchen drauf machen. Und dann schwenkt man das letztendlich in dem Luftbereich, den man messen möchte. Das heißt, ich schwenke den halt relativ nah über dem Boden, weil da liegt ja die Quelle für Ammoniakgeruch. Und nachdem die Pferde darauf ja auch schlafen oder auch beim Fressen teilweise ihren Kopf relativ tief haben, interessiert mich natürlich die Belastung ganz nah über dem Boden. Und da schwenkt man das so 10 bis 20 Sekunden nah am Boden sozusagen durch die Luft. Und dann hat man so eine Farbpalette dabei, so dass man selbstständig sofort sehen kann, okay, in welche Richtung verfärbt sich das und wie hoch ist dann die Ammoniakkonzentration. Und das wird gemessen in ppm. Das ist praktisch, gibt, also diese Messgröße gibt praktisch die Konzentration von Ammoniak in der Luft an. Und ganz konkret sagt die, wie viele Teilchen Ammoniak befinden sich in einer Million Teilchen Luft, für die, die es ganz genau wissen wollen. Es gibt teilweise in der Literatur einen Grenzwert von 10 ppm, dass man sagt, Stallluft sollte den nicht überschreiten. Finde ich aber ein bisschen, finde ich zu weit gegriffen. Also ich würde tatsächlich nicht über 5 ppm gehen. Also das heißt, alles, was bis zu 5 ppm geht, ist eigentlich von der Ammoniakkonzentration gut. Und so hat man halt letztendlich bei allen Anstreuvarianten die Möglichkeit, das selbst als Pferdebesitzer einfach mal zu testen. Genau. Ansonsten sind noch die Vorteile von Holzspänen, dass sie für gewöhnlich sehr geringe Gehalte an Pilzen und Bakterien haben. Ja, und genau mit dem Ammoniakgehalt, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, also bei meinen persönlichen Messungen war das so, dass die Holzspäne eigentlich besser abgeschnitten haben als das Stroh. Wie gesagt, in Studien kam es auch schon mal umgekehrt heraus. Das heißt, da scheint ein Faktor sehr entscheidend zu sein und ich glaube, dieser Faktor ist die Menge an Einstreu oder natürlich auch das Mistverhalten. Ne? Also wann habe ich das letzte Mal gemistet, wie viel Urin und Kot habe ich da rausgenommen und die Menge der Einstreu ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das, dafür, dass das Konzept gut funktioniert. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, aber dann habt ihr das schon mal so im Hinterkopf. Das nächste Einstreu, was ich gerne durchgehen möchte, wäre Leinstroh. Hier ist es so, dass ich das eigentlich gar nicht verwende, weil das Problem für einen Reha-Betrieb ist, das ist eigentlich nie absolut für irgendwas geeignet. Also das heißt, das wird halt von manchen Pferden einfach gefressen. Das heißt, ich muss halt auch wieder, naja, also eigentlich ist es für keinen gut, wenn er viel davon frisst, ne? Aber bei Magen-Darm-Erkrankungen muss ich da besonders drauf achten. Teilweise ist es zu staubig. Teilweise können Pferde auch allergische Reaktionen darauf entwickeln. Das heißt jetzt so unter den Atempauis zum Beispiel waren manche damit zufrieden und manche gar nicht. Das heißt, hier kommt es anscheinend extrem aufs Produkt an und ist so ein bisschen offensichtlich so ein 50-50-Produkt. Deshalb eignet sich's für mich jetzt für den Reha-Betrieb natürlich nicht, weil da möchte ich auf jeden Fall eine Lösung haben, wo ich eine bessere Wahrscheinlichkeit als 50-50 habe, dass es gut funktioniert. Wenn man aber jetzt vielleicht irgendwie einen Lieferanten ums Eck hat, der einfach eine super gute Qualität liefert oder so, würde ich es halt nicht ausschließen. Also kann schon funktionieren, aber man muss eben einfach gut gucken, ist das vielleicht zu staubig? Ammoniak-Bindefähigkeit ist, würde ich sagen, so mittel, also ist so okay. Und eben fressen die Pferde das, ja. Das sind die Sachen, die man da einfach im Blick haben muss.
Werbung. Keine Sorge, wir stören nur ganz kurz, denn wir sind auch Fans von Sandra und ihrem Podcast Vom Kranken zum gesunden Pferd und wir wollen auch weiterhören. Aber wenn du durch bist mit der Folge, dann würden wir uns freuen, wenn du bei uns mal reinhörst, der Pferdepodcast mit Jenny und mir. Es geht um Themen, die Pferdeleute bewegen. Und Jenny, es gibt einen roten Faden.
Genau, das ist mein Haflinger AC/DC, den wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck begleiten.
Wie läuft's im Training? Was klappt gut? Wo gibt's Rückschläge? Und was machen die anderen beiden Flitzpiepen aus der Herde? Der manchmal leicht dösige Klecks und Nesthäkchen Benny und den Rentner Globus, den gibt's auch noch. Jede Menge spannende Geschichten. Hör gerne rein. Der Pferdepodcast.
Und jetzt geht's weiter mit Sandra.
Werbung Ende.
Dann gibt es inzwischen einige Pellets als Einstreu. Die werden teilweise aus Holz gemacht, aus Stroh. Es gibt Miscanthus-Pellets, verschiedene Grundrohstoffe. Und das ist was, was sehr gut funktionieren kann. Diese Pellets sind sowieso sehr platzsparend aufzubewahren, weil man die ja dann sozusagen bewässert und dann einstreut. Das heißt, die quellen dann auf. Und deshalb ist das Grundprodukt einfach, hat ein viel geringeres Volumen als das Einstreu, was ich letztendlich dann verwende. Hier ist es so, habe ich schon teilweise angewendet, war ich sehr zufrieden. Auch alle Atempauis waren damit zufrieden. Und ja, das ist dementsprechend, weil man es halt bewässert, eben schön staubfrei. Kann auch mal zum Beispiel ein Vorteil sein bei Pferden, die Probleme haben mit zu trockenen Hufen. Weil dadurch, dass es einfach so eine gewisse Restfeuchte haben soll, ist es auch kein Einstreu, was den Hufen so ein bisschen die Feuchtigkeit entzieht. Das ist nämlich auch ein Punkt, auf den man durchaus achten kann bei Einstreu. Und ist eben oftmals bei Pellets dementsprechend nicht der Fall. Miscanthus kann eben als Pellets eingestreut werden. Da funktioniert es für gewöhnlich sehr gut. Gibt es auch als Häcksel zu kaufen. Damit habe ich überwiegend schlechte Erfahrungen in Bezug auf den Staubgehalt. Also auch unter den Atempauis haben wir einige, die gesagt haben, viel zu staubig, geht gar nicht. Und ich glaube, dieser Staubgehalt ist gar nicht so leicht in den Griff zu kriegen bei diesem Produkt, weil hier hatte ich mal Nachbarn, die haben Miscanthus angebaut und das heißt, es wäre natürlich super gewesen, wenn ich das als Einstreu hätte verwenden können. Die haben sich sogar die Mühe gemacht, das mit Leinöl zu bestäuben, damit eben der Staub da gebunden wird. Aber das Produkt war letztendlich trotzdem zu staubig, also für meine Asthma-Pferdchen sowieso gar nicht geeignet, aber tatsächlich auch nicht für die normalen Pferde. Also es hat auch einfach, ja, hat so gestaubt, dass ich sagen würde, war tatsächlich für gar kein Pferd geeignet. Und ich habe da auch mehrere Anbieter probiert und das mit dem Staub war eigentlich bei sehr, sehr vielen Thema. Also da muss man einfach ganz, ganz genau gucken, ob das staubt, wenn man sich irgendwie mit Miscanthus-Häckseln anfreunden möchte. Dann haben wir ein totales Trendeinstreu, Waldboden. Waldboden hat den Vorteil, ist super staubarm, hat aber zwei Nachteile, die so ein bisschen unkontrollierbar sind teilweise. Und zwar können sich da teilweise relativ viele Pilze entwickeln. Ich habe auch schon diverse Messungen gemacht mit Waldboden. Und zwar habe ich da Partikelmessungen angewendet. Und bei den Partikelmessungen war das schon öfter mal so, dass ich da eben übermäßig viele Pilze gefunden habe. Es scheint aber nicht immer der Fall zu sein. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, man ist mit Waldboden eigentlich super happy, aber man möchte vielleicht einfach sicher gehen, wann auch diese Verpilzung entsteht oder ob überhaupt bei diesem Produkt, dann könnt ihr auch, gibt's auch wieder eine Messmethode, die ihr ganz easy zu Hause durchführen könnt, und zwar ist es die Luftkeimsammlung. Das heißt, da gibt's Labore, die das anbieten, das könnt ihr auch einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Das läuft so, dass ihr praktisch die Luft in einer Petrischale, also den Kontakt herstellt. Und diese Petrischale, die kann man dann ans Labor einsenden und die kultivieren das und gucken dann eben, wie die Belastung da praktisch ist. Also das heißt, das ist auch eine sehr gute Sache, wenn man jetzt eben sagt, man will gerne Waldboden nutzen, aber möchte das halt auf jeden Fall abklären oder ausschließen oder so. Nachteil ist halt ein bisschen, es kann halt sein, dass da echt mehrere Proben oder regelmäßige Proben notwendig sind, weil es ist ja nicht gesagt, dass wenn das eine Ergebnis so ausfällt, dass es nächste Woche genauso aussieht. Da spielen ja viele Faktoren einfach eine Rolle, warum zum Beispiel so eine Verpilzung entstanden sein könnte oder warum sie auch nicht entstanden sein könnte. Also das kann sein, dass es halt ein bisschen Zeit erfordert, bis man da wirklich rausgefunden hat, wie es damit aussieht. Ein zweites Thema ist, dass die Ammoniakbelastung in diesen Waldböden teilweise so ein bisschen unkontrolliert und schnell ansteigt. Also das wurde auch in Studien tatsächlich so festgestellt, dass teilweise innerhalb von einem Tag die Ammoniakbelastung sehr stark anstieg, obwohl man jetzt grundsätzlich nichts geändert hat. Das heißt, es ist halt offensichtlich manchmal so, dass da irgendwelche Prozesse in dem Waldboden in Gang kommen, die sich halt vielleicht nicht immer so direkt sehen lassen. Also jetzt mit Ammoniak seid ihr jetzt schon super gut aufgestellt und seid ja in der Lage, das mit euren Teststreifen gut zu kontrollieren. Also insofern könnte man auch hier sagen, kann man in den Griff kriegen, weil man kann es einfach sofort merken und dann kommt der Bums raus. Aber muss man halt machen im Zweifelsfall. Also das heißt, ich würde das so sagen, Waldboden kann total gut funktionieren, weil letztendlich sind die Parameter, die so ein bisschen kritisch sein können, messbar. Dann hat man trotzdem den Vorteil, dass es halt staubarm ist und die Pferde nehmen das auch für gewöhnlich sehr gut an. Es ist halt dann eben die Frage, ob man halt Lust hat, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, um halt so ein bisschen auch rauszufinden, wie muss denn mein Mist- und Einstreuverhalten im Idealfall sein, damit dieses Produkt gut funktionieren kann. So würde ich das, glaube ich, ein bisschen einstufen. Dann gibt es noch ein Einstreu, was manche so ein bisschen auch mit Waldboden verwechseln. Und zwar ist das Biokompost. Biokompost ist aber tatsächlich was anderes, weil der halt sozusagen kompostierte Lebensmittel auch enthalten kann. Während Waldboden ja letztendlich ein organisches Holzprodukt ist sozusagen. Und Biokompost ist aber irgendwie nicht so wirklich geeignet als Einstreu. Also das enthält einfach relativ viele Erreger wie Aktinomyzeten. Das sind zum Beispiel so Keime, die Atemwegsobstruktionen verursachen können oder auch eben in Gang halten können. Also das heißt, der Gehalt an diesen Erregern ist einfach jetzt im Biokompost deutlich höher. Das wurde auch in Studien schon so gemessen, als beispielsweise jetzt bei Holzprodukten oder so. Dann haben wir noch war früher schon mal da als Einstreu, ist jetzt wiedergekommen, Dinkelspelz. Dinkelspelz hat ein bisschen spezielle Probleme. Zum einen hatten wir innerhalb der Atempauis allergische Reaktionen darauf. Dann wird Dinkelspelz teilweise auch sehr gerne gefressen von Pferden. Und jetzt kommt noch das Abgefahrene, auch von Nagetieren. Das heißt, dass kann tatsächlich Ratten anlocken. Die haben teilweise dann schon die Säcke, in denen das gelagert wird, gefressen und gehen dann teilweise einfach in die Box rein und bedienen sich da. Also müsste man sich gut überlegen und im Zweifelsfall diese Aspekte sehr gut im Griff behalten. Dann gibt es noch Hanf als Einstreu. Hanf habe ich auch mal so ein bisschen probiert, kommt aber für mich auch nicht in Frage, weil auch hier die Staubbelastung Thema ist. Und tatsächlich gibt es auch eine Studie, die so ein bisschen im Vergleich festgestellt hat, dass Hanf hier die höchste Staubbelastung hatte. Hier gilt auch wieder, wenn ihr natürlich jetzt irgendein Produkt habt, Staub ist ja zum Glück so eine Sache, die man eindeutig feststellen kann und auch sehen kann. Das heißt, wenn da einfach kein Staub ist, dann ist ja alles gut, aber es ist halt einfach ein Einstreu, wo man auf die Staubbelastung ganz besonders achten sollte. Dann gibt's noch ein interessantes Einstreu, was ich in Deutschland eigentlich kaum gesehen habe bisher, im Ausland aber tatsächlich öfter mal. Und zwar ist das Torf. Torf hat eine super gute Ammoniakabsorption und Torf ist in der Lage, sehr, sehr gut Feuchtigkeit zu speichern. Ja, das heißt, auch hier haben wir eigentlich dadurch eine gute Staubbindung, auch im Zweifelsfall wieder kein Einstreu, was die Hufe irgendwie austrocknet oder sowas. Und tatsächlich wird es dann teilweise auch noch als Dünger verwendet, weil es dann je nachdem, was man eben für eine Frucht hat und für eine Bodenbeschaffenheit, eine sehr, sehr gute Düngungsfähigkeit hat. In Torf ist es mit Pilzen und Bakterien so, dass es ungefähr so ein bisschen auf gleicher Stufe ist wie Hanf, Leinstroh und Weizenstroh. Also grundsätzlich war ja der Gehalt an Pilzen und Bakterien in Holzmaterialien geringer und Torf ist dann eher so bei den anderen praktisch. Also ist okay, ne? Ist jetzt auch nicht krass hoch, aber gehört jetzt auch nicht zu den besten. Und noch ein anderes Einstreu, was ich auch in Deutschland irgendwie kaum gesehen habe, aber im Ausland tatsächlich, also ich glaube in Amerika zum Beispiel wird es eigentlich ziemlich gängig angewendet, sind so Zeitungsschnipsel, also beziehungsweise Papierschnipsel oder Pappschnipsel und so weiter. Die sind gar nicht so uninteressant, weil sie auch sehr komfortabel sind, weil sie einfach eine sehr geringe Anzahl an Bakterien und Pilzen haben. Also die scheinen sich da nicht besonders wohl zu fühlen. Sie sind für gewöhnlich nicht besonders staubig. Das Einzige ist, man braucht ein gutes Ausmistmanagement für Ammoniak. Also da ist es so ein bisschen, würde ich mal sagen, auch so in der Mittelklasse unterwegs. Also da gibt's auch bessere, aber ist jetzt auch nicht dramatisch. Und jetzt habe ich euch eingangs schon gesagt, dass es ganz entscheidend ist, wie die Einstreu- und Ausmisttechnik ist und auch die Menge. Und das ist auf jeden Fall immer wieder ersichtlich, dass das die Qualität extrem beeinflussen kann. Beispielsweise für die Ammoniakbelastung ist die Einstreuhöhe sehr entscheidend. Natürlich auch, wie viel verbleibt da drin, ne? Also je sauberer man mistet, desto schneller ist praktisch die Quelle, die Ammoniak bilden kann, einfach weg. Also das heißt jetzt zum Beispiel so Konzepte, wo man einfach mindestens einmal am Tag alles komplett rausräumt, schützt natürlich auch ein bisschen davor, dass sich das da entwickeln kann. Aber eben auch die Einstreuhöhe ist sehr, sehr entscheidend. Beispielsweise gibt es eine Studie, die hat gezeigt, dass bei einer Strohmatratze die Ammoniakkonzentration viel geringer war als bei einer Wechselstreu, also wo praktisch täglich gemistet wurde. Das hat aber nur funktioniert, wenn immer wieder frisches Stroh nachgestreut wurde, und zwar so viel, dass die ganze Liegefläche oder die ganze Fläche halt komplett bedeckt war. Also das heißt, Matratze kann sehr gut funktionieren, also muss nicht immer ein Zeichen davon sein, dass der Pferdehalter super faul ist, sondern kann auch ein Zeichen sein, dass er die aktuelle Studienlage kennt oder Zufall. Aber das Wichtige ist einfach, dass starke Nachstreuen. Und das heißt natürlich, was sich daraus ergibt, ist, das geht nur eine gewisse Zeit, ne? Also wenn man jetzt halt jeden Tag so viel nachstreut, mindestens einmal am Tag, dass die ganze Fläche bedeckt ist, dann ist einfach klar, nach einer gewissen Zeit, also entweder fressen die Pferde das oder sie stehen halt dann immer höher. Also das heißt, dann ist halt ja schneller sozusagen das Limit erreicht für diese Matratze, wo man sagen muss, okay, alles raus, als wenn man jetzt nicht so viel nachstreut. Also das heißt, das ist auch so ein Parameter, so Matratzeneinstreu, die halt sehr selten dann komplett grundgereinigt werden. Da muss man dann mal hingucken, ob dann auch immer genug nachgestreut wird. Wenn das aber halt, keine Ahnung was, einmal die Woche komplett ausgeräumt wird oder so, dann kann man so ganz gut mit dem System arbeiten, dass man halt wirklich sagt, man streut immer wirklich viel nach. Und macht das dann einmal die Woche komplett sauber, wenn die Pferde alle draußen sind. Guter Punkt auch noch. Grundsätzlich ist es im Übrigen so, Pferde sollten generell beim Misten nicht anwesend sein. Gerne sich draußen vergnügen, während man drinnen irgendwie schuftet. Und das ist jetzt natürlich, hängt ein bisschen davon ab, wie staubig das Grundmaterial ist, aber auch die Ammoniakkonzentration in der Luft und so weiter. Wenn man ausmistet, ist ungefähr nach 25 Minuten hat sich das meiste wieder gesetzt von dem, was in die Luft gewirbelt wurde. Einzelne Partikelchen sind aber bis zu 2,5 Stunden unterwegs. Also das heißt, wenn man jetzt da sehr empfindliche Pferde hat oder sowas, sowieso kann man dann natürlich auch mit Bewässerung arbeiten, dass man erst den Staub bindet, bevor man ihn bewegt. Und wenn die dann halt wirklich zum Beispiel 3 Stunden draußen sind nach dem Misten, dann kann man da relativ sicher sein, dass die Atemluft danach ziemlich gut ist, wenn die wieder reinkommen. Und wenn man da halt logistisch nicht die Möglichkeit hat, dann sollte man auf jeden Fall, sag ich mal, so ungefähr diese halbe Stunde einhalten. Weil ich schon weiß, dass eigentlich immer, wenn ich irgendwo zum Thema Einstreu referiere, die Frage kommt, boah Sandra, jetzt aber erzähl aber mal, was streust denn du jetzt eigentlich ein? Wie sieht denn der Boden in deinem Reha-Betrieb aus? Und deshalb werde ich euch das natürlich jetzt noch verraten. Also bei mir sind eigentlich schon immer seit Beginn meines Reha-Betriebs die Boxen mit Gummimatten ausgestattet. Und da drauf hatte ich bislang verschiedene Einstreuvarianten. Also ich hatte schon eine Zeit lang, das habe ich euch ja auch schon verraten, mit Sägespänen eingestreut. Ich hatte auch schon so Pellets. Und das hat sehr gut funktioniert. Das waren die Einstreuarten, die sehr gut funktioniert haben. Aktuell habe ich noch eine Variante, nur dass ihr das einfach auch noch durchdenken könnt für euch, falls es für euch passt. Die ist nämlich ein bisschen unkonventionell. Und zwar streue ich mit Heu ein. So, jetzt werden einige von euch sagen so, was? Okay, ich erklär's. Also, bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich ja immer Asthma-Pferde bei mir habe, wird das Heu bei mir eigentlich immer besonders behandelt für die Pferde. Also sprich, gewaschen, bedampft, sowieso entstaubt. Das heißt, dadurch ist es natürlich ein staubfreies Produkt und bringt halt sehr, sehr viele Vorteile von anderen Einstreuarten mit sich. Nämlich, dass es total bequem ist für die Pferde. Die Pferde mögen es sehr gerne. Es hat ein gutes Saugverhalten. Es ist leicht zu reinigen. Ich habe keine hohe Ammoniakbelastung. Ich habe sowieso keine hohe Bakterien- oder Pilzbelastung. Eigentlich alles super. Und bei mir ist halt die Fütterungssituation so, dass meine Pferde aussortieren dürfen. Klar, das ist jetzt eine sehr dekadente Situation. Das lässt sich vielleicht nicht in jedem Stall so durchführen, aber im Reha-Betrieb darf es natürlich auch gerne so ein bisschen speziell sein für die Pferde, die dann da zu Gast sind. Das heißt, bei mir ist die Situation wirklich so, dass die Pferde einfach ein sehr variationsreiches Heu bekommen und da dürfen die selber aussortieren. Und das heißt, ich verwende letztendlich als Einstreu aussortiertes Heu. Damit meine ich aber nicht das, was ich zum Beispiel beim Entstauben vorher raushole. Nein, das kommt auf jeden Fall weg, sondern wirklich das, was schon behandelt wurde, was also total keimfrei ist und staubfrei ist und was die Pferde dann eben aussortieren, weil sie sich für andere Gräser, die sie aus dem Heu rauszupfen, entscheiden. Und das dürfen die dann sozusagen als Einstreu haben. Das heißt, ist einfach mal auch so ein Gedanke, bevor man Heu wegschmeißt, kann man auch überlegen, ob sich nicht diese Situation vielleicht auch als Einstreu eignet. Denn was man ja auch noch zum Beispiel bedenken muss, wenn man jetzt ein Pferd hat, welches bedampftes, nasses irgendwie so ein Heu bekommt, muss man ja auch gucken, wo fällt das dann hin, ne? Also wenn das zum Beispiel dann in die Sägespäne reinfällt beim Fressen und die Pferde fressen dann die Sägespäne mit, sowas muss man ja zum Beispiel auch ein bisschen im Kopf behalten. Dementsprechend ist es durchaus eine Variante, wo sowas dann natürlich nicht passieren kann. Also ist, wie gesagt, eine sehr spezielle Variante, aber ich wollte sie für euch auf jeden Fall noch gedroppt haben, falls es jetzt den ein oder anderen, die ein oder andere gibt, die sagt, hey, das könnte vielleicht für mich auch ganz interessant sein. Jetzt habt ihr schon mal einen ganz guten Überblick über Erfahrungen aus dem Reha-Betrieb und auch die Studienlage zu den typischen Einstreuarten, die wir so als Pferdemuttis und Pferdefatis verwenden. Und bei einem System, da wollte ich gerne noch mal ein bisschen genauer hingucken. Und da habe ich mir eben einen Gast eingeladen für die nächste Folge. Und zwar wird die Katrin, die ist nämlich Produktentwicklerin für Gummimatten, wird uns da mal so ein paar Fragen beantworten, die ich hatte zu den Gummimatten, weil ich finde, das ist ein System, was echt mehr Aufmerksamkeit kriegen darf, weil es wirklich einige Vorteile für die Gesundheit unserer Pferde hat. Und deshalb könnt ihr euch jetzt schon freuen auf die nächste Folge. Denn da haben wir jemanden zu Gast, der sich richtig gut mit dem System auskennt und der uns genau erklären kann, wofür ist das geeignet, was gibt's auch für Studien. Die Katrin hat uns auch auf jeden Fall ein paar Studien mitgebracht und für welche Situationen ist es vielleicht nicht geeignet oder herausfordernd oder sowas. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal einen kleinen Deep Dive zu diesem Thema bekommen. Und dann ist, glaube ich, das Thema Einstreu eine schöne runde Angelegenheit.